you, Barbara. They're coming for you.
Hallo und herzlich willkommen zur 61. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist wie gewohnt der Pascal.
Hallo.
Wir haben uns für die heutige Episode mal einen Film herausgesucht, der nicht unbedingt dem klassischen Horrorgenre zuzuordnen ist, aber wir sind ja auch relativ flexibel und haben ja auch vor einiger Zeit schon mal angekündigt, dass wir auch mal abseits des reinen Horrors uns bewegen wollen. Und so ganz fern von unserem Hauptthema ist The Neon Demon aus dem Jahre 2016 ja auch gar nicht. Der Film ist vom Regisseur Nicholas Winding Refn, der ist jetzt nicht unbedingt so ein Enfant terrible, vielleicht wie sein dänischer Landsmann Lars von Trier, aber auf jeden Fall schon einer von der provokanten Sorte, so eine Art Publikumsspalter, könnte man meinen. Mhm. Das ist auch grundsätzlich so, dass die Kritiken seine Werke sich grundsätzlich immer so zwischen Meisterwerk und riesigem Bullshit bewegen. Es ist auch immer so dann, zum Beispiel in Cannes, wenn seine Filme zum Beispiel dort gezeigt werden, dann finden die einen Leute das zum Erbrechen und fangen an, ihn auszubuhen, während dann die Hälfte der Masse aufsteht und im tösenden Jubel sich zeigt. Ist tatsächlich immer sehr, sehr, ja, sehr zwiegespalten und das ist halt auch, er ist ja auch wirklich jemand, der auch gerade mit seiner Gewaltdarstellung, gerade weil sie so oft dann kommt, wenn man sie nicht erwartet, ja auch wirklich das Publikum wirklich ja manchmal verstrecken kann, aber die Wahrheit befindet sich halt in der Regel halt irgendwo dazwischen. Und der Film, den wir uns heute herausgepickt haben, The Neon Demon, das ist halt der Film, der zum einen nach seinem großen Durchbruch im, ich nenne es mal, Arthouse Mainstream kam, also nach Drive und nach der Ernüchterung, die teilweise viele Leute bekamen durch Only God Forgives. Und er hat natürlich nicht dazu gelernt, also auch Neon Demon ist genauso ein herrlich diskutabler Film wie seine vorherigen Werke. Hast du den damals im Kino gesehen, den Film?
Nee, ich habe den tatsächlich jetzt auch in Vorbereitung auf diesen Podcast zum ersten Mal gesehen. Ich habe auch generell bei Ref noch ein paar Lücken. Ich habe auch zum Beispiel noch die Pusher-Trilogie nie gesehen, obwohl ich die unbedingt gucken möchte. Schon allein, weil ich auch großer Verehrer von Mads Mikkelsen bin. Ich habe den jetzt in Vorbereitung gesehen und ja, bin glücklich, dass ich es jetzt endlich geschafft habe, weil ich den halt ich war von Anfang an sehr interessiert, die Trailer haben mir sehr gefallen, ich mochte auch, dass es halt so allein von dem ersten Artstil wieder auch so ein bisschen und auch vom Soundtrack, den man gehört hat, schon so ein bisschen wieder zumindest Drive-Vibes weckt, auch wenn es natürlich ein ganz anderer Film ist im Endeffekt, aber auch so grundsätzlich bin ich diesem, wie du es genannt hast, Mainstream-Arthouse, wie er es ihn macht, durchaus zugeneigt. Ich mag das ganz gerne.
Ja, ich muss auch zugeben, ich bin tatsächlich ein Fanboy, so ein bisschen von Refn. Obwohl ich seine ersten Filme, auch so Bronson war jetzt auch nicht so mein Ding und Valhalla Rising auch nicht. Aber diese, also Drive, Only God Forgives und Neon Demon, die haben es mir echt ziemlich angetan, ja, muss ich sagen. Wer es mir auch angetan hat, auf jeden Fall, nicht nur aufgrund dieses Films hier, ist die Hauptdarstellerin dieses Films, Elle Fanning, die ich ja wirklich sehr, sehr toll finde, auch in anderen Filmen. Also ich fand sie damals auch schon in Super 8 zum Beispiel cool oder in Somewhere und The Beguiled. Also ist hochtalentiert, auch aus meiner Sicht viel talentierter als ihre Schwester Dakota. Aber auch der Rest des Casts kann sich hier durchaus sehen lassen. Also Jenna Malone hat sich ja in den letzten Jahren, die war ja auch, hat ja eigentlich auch, sag ich mal, ihre Karriere so ein bisschen, ich sag mal, der Starter war ja damals auch Donnie Darko, was ja jetzt nun auch nicht gerade ein Hollywood-Mainstream-Film ist, also auch ganz im Gegenteil davon. Und auch in so, selbst in Hunger Games-Reihe fand ich es eigentlich ganz cool und Into the Wild, auch wenn es da jetzt nicht so eine große Rolle war, ist auf jeden Fall eine Darstellerin, die ich gerne sehe. Und wer auf jeden Fall überraschend hier im Cast drin ist, ist auf jeden Fall Keanu Reeves. Hat dich das so ein bisschen überrascht, als du ihn auf einmal gesehen hast? Gut, ich wusste jetzt nicht, ob du schon vorher wusstest, dass er mitspielt,
aber. Dass er mitspielt, wusste ich. Ich hatte tatsächlich aber jetzt einfach so erwartet, dass es noch mehr ja, Cameo ist ja auch so oder so falsch in dem, weil ich glaube, Reffen hat keine Cameos in seinem Film, aber ich hätte ihn jetzt also einfach seine Rolle noch wesentlich kleiner erwartet und auch wenn
kleine,
sie
nicht, kleiner, okay.
Ja, genau. Auch wenn sie das nicht ist. Ja, ich habe, weil ich das Gefühl hatte, ich wusste es durchaus, weil ich da, das müsste ich wahrscheinlich einfach mal durch seine Filmografie gegangen sein und habe es dann gesehen. Aber jetzt nicht im Zuge der PR-Kampagne für den Film ist es mir nicht aufgefallen. Und in dem Zusammenhang habe ich dann erwartet, dass es halt jetzt mehr wahrscheinlich so ein, ja, weiß ich nicht, vielleicht sind die Buddies und der wollte auch mal dabei sein. Aber nee, fand ich dann im Endeffekt, das ist eine interessante Besetzung. Ja, wahrscheinlich für viele Menschen, die, naja, ist natürlich auch die Frage, wie viele Menschen, die jetzt vielleicht nur ein, zweimal im Jahr ins Kino gehen, sich dann gerade den Demon angucken. Ja. Aber wahrscheinlich, ja, aber sagen wir mal, für solche Menschen wäre das dann wahrscheinlich so der Schauspieler, wo sie sagen, ah, guck mal, hier ist ja jemand, den ich kenne.
Aber die dürften dann wahrscheinlich auch eher enttäuscht sein von der Rolle von Keanu Reeves, die ja tatsächlich jetzt nicht so bedeutend ist für den Film. Aber für diejenigen, die tatsächlich von The Demon noch nie etwas gehört haben oder bisher den Film so ein bisschen distanziert betrachtet haben, Pascal, worum geht's eigentlich in dem Film?
Aus einer kleinen Stadt in Georgia zieht die 16 Jahre alte Jessie nach Los Angeles. Sie möchte ein Model werden und mit ihrer atemberaubenden Schönheit stößt sie bei diesem Vorhaben auch auf wenig Widerstand. Schnell wird sie unter Vertrag genommen und die ersten Fotoshootings sind vielversprechend. Jessie muss allerdings schnell lernen, dass ihr strahlendes Erscheinungsbild auch die Missgunst ihrer Konkurrenz und die perversen Blicke zwielichter Gestalten auf sie lenkt.
Der Film beginnt ja schon mit einer relativ hochinteressanten Szene, wie ich finde. Also man sieht quasi, dass Jessie, also das junge blonde Model, auf dem Sofa sitzt, quasi so ein bisschen wie, eigentlich liegt sie wie in so einer Badewanne. Sie ist blutverschmiert von ihrer Kehle, die quasi so aussieht, als wäre sie aufgeschlitzt. Fließt Blut und du siehst die ganze Zeit so Kamera, wie sagt man, Kamerablitzlicht. Und man könnte sich durchaus vorstellen in diesem Moment, dass sie vielleicht dass sie tot ist und dass die Polizei gerade die Leiche fotografiert oder so eine Sachen. Und dann fährt die Kamera so raus, so ein bisschen aus dieser Szenerie. Und man sieht, dass es sich um ein Fotoshooting handelt. Und das ist eine beeindruckende Szene, wie ich finde. Du hast natürlich auch da, ich wollte eigentlich jetzt gar nicht so früh darauf eingehen, aber auch hier hast du schon aufgrund ihrer Körperhaltung, wie sie ihr Bein hält, diesen Symbolismus, von dem ich immer noch nicht weiß, was uns Reffen damit sagen will, aber er hat ganz viele Dreiecke in diesem Film drin. Gehen wir später auch nochmal ein bisschen genauer drauf ein, aber hier ist zumindest das erste Dreieck, was mir schon nach 5 Sekunden aufgefallen ist, dass ihr rechtes Bein so angewinkelt ist, dass es ein Dreieck bildet. Und ebenfalls interessant ist, dass Elle Fanning die Augen sehr lange aufgerissen hat und da hatte ich zumindest gelesen, das hatte sie, glaube ich, in einem Interview oder war es im Audiokommentar, ich weiß gar nicht mehr genau, wo es war, erwähnt auch, dass sie sich da ganz schön verbrannt hat an den Lichtern, weil sie die Augen halt die ganze Zeit so doll aufreißen musste. Sie hat da so eine spezielle Technik. Das ist auch sehr beeindruckend, weil das bestimmt sie, ohne zu blinzeln, ich weiß nicht, was, 40, 50, 60 Sekunden oder so geht die Einstellung bestimmt. Und was dann auch sowohl dieser Opener, diese audiovisuelle Qualität von Reffen schon wieder sofort unter Beweis stellt, finde ich. Also das hast du sofort in der ersten Szene hier und natürlich auch diesen, mittlerweile muss man auch schon fast sagen, ich will jetzt nicht sagen, dass es sein Hofkomponist ist, weil dafür macht Cliff Martinez auch einfach zu viele andere Scores, aber zumindest bei Drive und Only God Forgives und hier auch bei Neon Demon ist dieser Score von Martinez einfach unfassbar wichtig. Und das merkst du halt hier auch schon in dieser Opening-Sequenz.
Ja, definitiv. Also der ist, der ist nicht nur quasi, wie soll man sagen, einfach da, um einen Score zu haben, sondern der ist, ja, wie du gesagt hast, wichtig und auch da lässt sich tatsächlich viel reininterpretieren. Ich finde das ganz cool, dass du es auch mit dem Auge angesprochen hast. Kann man sich auf jeden Fall mal merken, weil das, wenn wir nachher mal später zum Ende des Films kommen, sich da eventuell auch eine Art Klammer wieder andeutet.
Nicht nur wegen dem Auge, tatsächlich auch wegen der ganzen Szene, weil halt der Film beginnt quasi, gut, ich will es jetzt nicht vorwegnehmen, aber der Film beginnt ja quasi schon mit so einem Foreshadowing ihres Todes so ein bisschen, wenn man so will.
Ja, das stimmt. Ja, ich habe da auch wie Reffen halt diese, Reffen ist ja, das ist ja ganz schön, dass er ist ja immer sehr erzählfreudig darüber. Es gibt ja dann wahrscheinlich auch, oder es gibt nicht nur wahrscheinlich, es gibt Regisseure, die ähnlich, sag ich mal, metapherschwangere Filme produzieren und dann im Nachhinein quasi dem Zuschauer alles überlassen. Aber er ist ja dann doch sehr erzählfreudig, wenn es darum geht, seinen Film selber zu interpretieren beziehungsweise zu erklären, was man hier und da sehen kann und was es auch vielleicht zu bedeuten hat. Und hier hat er dann halt auch davon gesprochen, dass es halt erstmal auch einfach das Symbol Tod und Schönheit ist quasi so, dass, ja, also wenn das jetzt ein Gemälde wäre, dann wäre das wahrscheinlich der Name des Bildes oder so, dass man halt hier beides gleichzeitig sieht und dass beides auch, wie er sagt, halt unweigerlich zusammengehört, weil, ja, Schönheit ist vergänglich und das ist ja,
kennt man ja. Er hört sich ja auch wirklich sehr gerne reden, also manchmal hab ich auch den Eindruck, dass er in dem einen Interview oder in der einen Dokumentation da diese Interpretation aufstellt, nur um sie in der nächsten schon wieder komplett zu relativieren und was völlig anderes zu erzählen. Also so ganz traue ich ihm da auch nicht, muss ich sagen, bei dem, was er da so sagt. Aber es ist allein, wenn du dir die Bonusmaterialien von seinen Filmen anguckst, also da sind ja hunderte Features drauf, wo er stundenlang redet über Gott und die Welt und manchmal auch über seine Filme. Das ist auf jeden Fall schon ziemlich interessant, ihm zuzuhören. Also er ist schon auf jeden Fall ein sehr spezieller Typ und er schätzt sich auch sehr selbst. Also das ist auf jeden Fall, also es gibt da dieses Interview mit William Friedkin, also dem Regisseur von Der Exorzist unter anderem oder To Live and Die in L.A. und vielen anderen tollen Filmen. Ist auch so ein kleiner YouTube-Klassiker, wo sie darüber streiten, was ein großer Film ist und so weiter und Reffen so sagt, ja, meine Filme zum Beispiel. Das ist sehr, sehr, sehr köstlich. Also wer da mal will, kann sich das mal auf YouTube mal ansehen. Die nächste Szene, die ich mir rausgepickt habe, ist dann diese Party-Szene, die ja auch unfassbar gut ist. Also das ist alles so in so tolle Lichter getaucht und du siehst dann erst auch, da lernen wir Jessie quasi in ihrem jetzigen Zustand kennen, wo sie noch sehr unbedarft ist, sehr schüchtern ist und sehr unsicher wirkt und da läuft halt unfassbar gute Musik auch im Hintergrund auf dieser Party und es ist fantastisch in Szene gesetzt. Da hat man auch gleich wieder diesen, also man merkt halt natürlich, man sieht einige Vorbilder von Reffen sofort. Für uns als Horrorfans ist natürlich auf jeden Fall immer der Einfluss von Dario Argento besonders wichtig, beziehungsweise besonders notwendig hier zu erwähnen, weil ich meine, na klar, das war auch schon bei Only God Forgives so und das ist ja auch bei Nierendiemen so, also der Film, ich sag mal so, wenn Argento sein Handwerk oder seine ein Budget heute noch in die Hand kriegen würde und seine Gabe, die er in den 70ern und 80ern umsetzen konnte, noch hätte, dann würden seine Filme heute so aussehen vermutlich, ne?
Ich finde, das lohnt sich auch schon an dieser Stelle mal zu erwähnen, dass Nierendiemen 7 Millionen Dollar gekostet hat. Und natürlich sind da jetzt hier keine irgendwie aufwendigen Special Effects und auch der Cast lässt sich wahrscheinlich so irgendwie finanzieren. Ich finde es trotzdem also enorm beeindruckend, kann ich jetzt schon mal sagen, was da dann audiovisuell trotzdem rausgekommen ist am Ende, weil auch wenn das halt einfach nur vielleicht aufwendige, ja, Post-Production ist, oder es ist trotzdem, glaube ich, sehr schwierig.
Tatsächlich gar nicht. Ich hatte zum Beispiel gelesen, dass Reffen extra mit so Crystal Express Linsen drehen ließ. Die sind heute auch eher selten und werden kaum noch benutzt, aber die sorgen zum Beispiel dafür, dass Gesichter und Haut besonders weich gezeichnet sind, von vornherein schon, weil das hat er auch direkt gesagt, er hat gesagt, das Budget hätte definitiv nicht gereicht, später in der Post-Production hier noch nachträglich so viel zu, ich nenne es mal in Anführungszeichen, zu Photoshoppen oder sowas, also da jetzt irgendwie Fannings Gesicht oder ihre Haut dann noch im Nachhinein zu bearbeiten, deswegen hat er direkt von vornherein Kameralinsen benutzt, die für dieses Ergebnis von vornherein gesorgt haben, auf jeden Fall interessant, ja.
Das ist auch schön. Lass uns doch mal, weil ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, also die Story ist jetzt auch nicht so unfassbar komplex, deswegen können wir ja dann nochmal ruhig den Hörer, wenn jetzt vielleicht doch jemand sich dazu entschieden hat, den Film vorher nicht zu gucken, kurz mitnehmen. Also im Endeffekt haben wir nur gesehen, Jessie war bei diesem Fotoshooting, das von einem jungen Mann, der offensichtlich jetzt gerade auch ambitionierter Fotograf ist oder das werden möchte, gemacht wurde, so quasi als erstes Test-Shooting. Dann, und dann direkt im Anschluss ist die Party, wo wir aber dann schon Ruby kennengelernt haben. Das ist die
Make-up-Artistin.
Genau, Make-up-Artist und genau, die hat sie quasi dann dort kennengelernt bei dem Fotoshooting und die hat sie mit auf diese Party genommen. Also nur, dass wir nochmal so ein bisschen dann auch zwischen diesen eigentlich ist ja das Interessantere, darüber zu reden, ist halt wirklich, was man sieht. Aber können wir ja der Story trotzdem den
Gefallen
tun und sie noch so ein bisschen mitnehmen.
Absolut. Und diese Partyszene, die besteht ja nicht nur daraus, aus schönen Farben und schöner Musik, sondern die spielt ja weiter auf der Toilette, wo in der dann Jesse die anderen Models quasi kennenlernt, beziehungsweise von Ruby so ein bisschen vorgestellt wird. Und ich finde, diese Szene ist am Anfang mega unangenehm, weil man so genau dieses Gefühl hat, dieses Gefühl von Neid und Missgunst und oh, das ist die Neue und was will die denn hier? Und die hat doch nichts drauf und Jesse auch total verunsichert ist. Sie fragen dann auch so, hast du noch nie mit einem Mann geschlafen? Und sie dann so, du weißt natürlich als Zuschauer sofort, das ist totaler Quatsch, sie lügt natürlich bei dem, was sie sagt. Und sie, doch, natürlich, andauernd. Mhm. Und das ist eine mega unangenehme Szene und irgendwann schwappt sie so ein bisschen ins Positive über. Und der Gesprächsfluss zwischen den drei Models und Ruby wird auf einmal so ein bisschen flüssiger und so ein bisschen liebevoller. Aber du weißt halt nie, wie ernst es eigentlich gemeint ist. Und das ist ja auch dann schon so ein bisschen der Sinn und die Thematik des Films auf so einen kleinen Nenner gebracht, dass du halt diese Schein und dieses Sein, dass es halt eine große Differenz darstellt in dieser bunten Glitzerwelt von Hollywood oder dieser Modelwelt in Los Angeles. Und es bleibt halt trotzdem auch die ganze Zeit so oberflächlich. Und das merkst du dann halt auch so, mir ist dieses eine Zitat dann auch, ich weiß gar nicht von welchem von den beiden anderen Models, welche das gesagt hatte, aber irgendwie fiel der Satz so, ach komm, Schönheits-OPs sind doch ganz normal. Das ist wie gute Körperpflege. Und das ist mir so auf jeden Fall in Erinnerung.
Ja, das ist die Gigi, die Stammgast bei ihrem Chirurgen ist und ja quasi ein Hobby daraus gemacht hat, ihren Körper quasi künstlich so zu perfektionieren, dass sie halt die maximale Schönheit durch Schönheitsoperationen erlangt. Ich fand das schon ganz interessant, dieses erste Mal, dass man halt dann die Jessie und die anderen drei Mädels da halt dann reden sieht, weil ich fand's schon, also die Figuren sind schon verhältnismäßig plakativ, also das ist jetzt, also die sind schon, ja, eindimensional will ich auch nicht sagen, aber die haben alle schon, da weiß man, finde ich, relativ schnell, was gemeint ist. Und da ist ja dann auch, haben sich, glaube ich, auch viele Geister daran geschieden, ob das jetzt halt quasi auch Absicht ist, wovon ich persönlich ausgehe, oder ob das quasi vielleicht auch mangelnde Handwerkskunst ist, dass die halt auch so ein bisschen stiff und so ein bisschen sehr, halt schon teilweise sehr plakativ dieses Model-Klischee rüberbringen und dieses Oberflächliche und dieses nett gesagt, aber eigentlich quasi bedeutungslos, wie ich das sage, weil eigentlich meine ich es nicht so und eigentlich sind wir alle nur Feinde. Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist der Punkt, den die Kritiker des Films oder auch generell die Kritiker ja bei Reffen sowieso immer dann so ein bisschen zu kritisieren haben, ist es halt hier auch, aber ich sehe es halt ein bisschen anders, weil ich meine letztendlich, was könnte was könnte bildlich und auch von charakterlich besser so eine künstliche, absurde Modewelt untermauern, als halt auch so extrem künstliche gestellte Figuren in künstlichen Umgebungen mit komischen Farben und komischer Musik. Also das ist schon natürlich überstilisiert und teilweise auch bewusstes Overacting. Aber ich finde das an dieser Stelle genau richtig. Aber was hier auch schon auffällt, und das ist auch etwas, bei dem der Zuschauer sich auch relativ auch diese Frage schon stellen sollte, ist halt diese Figur von Ruby auf jeden Fall. Weil es fällt schon hier auf, dass man nicht genau weiß, ist sie jetzt eine Freundin oder ist sie eine Feindin? Will sie helfen oder will sie selbst nur so ein Stück vom Kuchen abhaben? Also schon hier fällt es so ein bisschen auf, weil sie sich auch immer so ein bisschen vage zurückhält und eher so supportive ist, wenn sie mit Jesse vielleicht mal alleine ist oder sowas. Aber sobald andere Leute dabei sind, werden ihre Motive irgendwie schon unklar. Ob sie jetzt irgendwie, ja, ich weiß nicht. Also das ist ein schmaler Grat bei ihr und ich finde generell die Rolle, das wird natürlich nachher noch viel besser. Aber ich finde, Jenna Malone spielt das richtig, richtig gut, muss ich sagen. Also gerade auch, weil sie halt auch wirklich so eine Rolle abbekommen hat, gerade halt im späteren Verlauf des Films, wo es halt auch sehr schnell in halt richtiges Overacting abrutschen kann. Aber
sie, auch in so B-Movie-Klischees und
genau, so. Genau, aber ich finde, sie macht das richtig großartig, muss ich sagen. Also ist auf jeden Fall so ein bisschen der geheime Star des Films.
Ja, ich finde ihre Rolle ist sowieso genau nämlich aus dem Grund, den du beschrieben hast, finde ich die Rolle sehr toll, weil dadurch, dass es halt auch insgesamt eine bewusst sehr kalt inszenierte Welt ist, in der die Jessie da gestoßen wird, sehnt man sich ja gefühlt auch so ein bisschen als Zuschauer danach, irgendwo eine Figur zu finden, wo man sich so ein bisschen dran festhalten kann, die noch so ein bisschen Menschlichkeit ausstrahlt.
Ja, da hast du dir aber die falsche Figur ausgesucht.
True that. Aber so funktioniert das ja auch. Und ich denke mal, so ist das ja auch ein bisschen bewusst gewählt, dass du halt, weil wenn jemand, sag ich mal, jetzt okay, nehmen wir mal ihren Freund außen vor, aber der ist gefühlt eh nur so ein bisschen, ja,
da, ja, eigentlich, um da eigentlich zu sein. Startet er zum Beispiel mit denselben Voraussetzungen eigentlich. Er ist ja auch, glaube ich, neu in L.A. oder zumindest fängt er gerade an, seine Karriere zu starten und so weiter und ist quasi auch neu im Business. Und sie starten ja eigentlich quasi beide bei Punkt Null dort. Und, genau. Und trotzdem entwickelt sich das natürlich komplett anders. Aber ich finde den Punkt, den wir da gerade bei Ruby angesprochen haben, der ist halt bei vielen Figuren dort so, dass du halt wirklich im ersten Moment denkst, da können wir auch jetzt ja schon drauf eingehen, Ruby halt, oh, die ist ja vielleicht die einzig Nette dort. Okay, das ist dann am Ende nicht so, das denkst du auch bei der Figur, ich habe jetzt leider den Namen vergessen, aber von Keanu Reeves ist es auch so am Anfang.
Hank,
dass du denkst, okay, der ist ja eigentlich, der verteidigt sie und hilft dir auch, ist auch nicht so. Und dann hast du halt zum Beispiel, da kommen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher auf die Situation zu sprechen, dieses Fotoshooting mit diesem berühmten Fotografen dort, der dann auch noch so sagt, ja, zieh dich aus und sowas alles und denkst, okay, krass, was geht denn jetzt ab? Und er hat eigentlich überhaupt keine bösen Absichten so. Also es ist immer so, dass das Reffen das wirklich schon darauf anlegt, dass du natürlich denken sollst, okay, der hat's jetzt nicht, meint es nicht gut mit Jessie und ach, meint er doch und umgekehrt halt. Und das ist halt bei fast allen Figuren so, dass die halt schon so ein bisschen, ja, ambivalent sind, ne?
Ja, ja, und das ist halt, löst halt auch so dieses Unwohlsein ein bisschen aus, finde ich, weil du natürlich bei Jessie einfach siehst, dieses 16-jährige Mädchen.
Ja.
Und man hat ja auch irgendwie, sie ist halt aber auch sehr, also das ist auch von der Schauspielkunst gut gemacht, man hat auch einfach bisschen Angst um sie, oder ich hatte zumindest auch immer halt so Sorge, weil sie halt natürlich auch so unfassbar naiv wirkt, auch schon dann beim Gespräch mit ihrer Modelagentur und so weiter. Sie wirkt halt so genau wie dieses Mädchen, das da jetzt halt einfach ausgenutzt oder auch einfach dran zugrunde geht, und entsprechend sorgt man sich halt darum und hofft natürlich, dass sie an irgendjemanden gerät, der irgendwie menschlich ist, der halt in dieser oberflächlichen Modelwelt da so ein bisschen, ja, wie gesagt, halt menschlich ist und ihr helfen kann. Und Ruby simuliert das ja immer wieder, oder es wird einem so ein bisschen suggeriert, dass das sie sein könnte. Ne, am Ende ist sie es nicht, aber ich finde das toll, wie da so, ja, mit den Erwartungen gespielt wird.
Ja. Immer noch ist die Partyszene eigentlich noch gar nicht vorbei. Ich finde es immer bemerkenswert, dass da auch zwischendurch immer manchmal einfach so für Szenen sind, so für kleine Momente, für kleine Einstellungen, die manchmal in diesem großen audiovisuellen Gewitter so ein bisschen untergehen. Aber es sind auch immer so diese kleinen Momente dazwischen, die Reffen halt auch wirklich wahnsinnig gut inszeniert. Aber hier auf der Party kommt natürlich noch diese, nein, eine Bonnet-Show ist es ja nicht, aber es ist schon so eine, ja, so eine erotisch, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, da habe ich jetzt zu wenig Ahnung von, aber so eine Erotikshow oder sowas, die da aufgeführt wird. Und da kriegst du quasi an audiovisuellen Elementen wird da richtig auf den Zuschauer eingeprügelt mit diesen richtig krass heftigen Bässen und auch mit diesen, ich nenne es mal Epileptiker-Lichtern, die dort da quasi so auf dich einflackern. Ist einfach großartig, muss ich sagen. Also stehe ich absolut total drauf auf sowas.
Ja, also da kann man, das ist Da kann man gar nicht müde werden, das zu betonen, was das für ein audiovisuelles Meisterwerk tatsächlich ist. Also wenn man diesen Stil natürlich mag, sonst wird man da wahrscheinlich wenig Freude dran haben, wenn
ja,
man
hat ja, eher. Er hat ja auch dann, wieder diese anderen Szenen, die dann halt eben nicht so auf dich einprügeln, eben, was irgendwie kurz danach auch kommt, als sie mit ihrem, wie war sein Name noch gleich, muss man auch noch mal kurz helfen, von ihrem Halb-Boyfriend, nenne ich ihn mal.
Ja, nennen wir ihn ruhig so, das weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr.
Also der Typ, der an ihr interessiert ist, aber sie nicht wirklich an ihm interessiert ist. Also quasi das, wie nennt man das denn? Na, egal.
Das Love Interest nennen wir es so. Irgendwie.
Ja, genau. Und mit dem verbringt sie ja quasi die Nacht und den Sonnenuntergang und den Nachthimmel auf den Hollywood Hills. Und dann sieht man halt, wie leichtfüßig Elle Fanning bzw. Jessie dann dort an diesem Gemäuer vor dem Panorama L.A.s so leichtfüßig lang stolziert, und das ist auch so ihre Jugendlichkeit, fast noch ihre ja, Kindlichkeit, könnte man fast meinen, und dann vor diesem Panorama so stolzieren sieht, und dann merkt man halt doch, dass sie eben noch nicht dieses erwachsene Model ist, sondern dass sie halt irgendwie noch sehr jung ist und dass sie so eine Momente halt auch irgendwie noch genießt und sowas alles. Und so eine kleinen magischen Momente gibt's halt immer wieder. Und dazu braucht Reffen nicht unbedingt dieses Blitzlicht und dieses Epileptikerlicht und diese dröhnenden Bässe, sondern er kann es auch wirklich ruhig, so wie es halt besonders halt auch sehr oft in Drive gemacht hat. Und, und das ist ja nicht weniger fantastisch, ne? Diese leiseren Momente.
Das stimmt. Auch vom Visuellen hast du halt dann da so ein bisschen dann auch die, ich nenne es jetzt mal so irgendwie die analogen Momente, also auch in diesem ganzen Motel, wo es sich auch ab und an mal wieder was abspielt, da hast du halt dann die, ja in Anführungszeichen, sag ich mal, dreckigeren, rougheren Bilder, während du halt dann immer alles, was innerhalb dieser Modelwelt stattfindet, in der Regel ja dieses unfassbar überstilisierte, artificial, ja, wunderschöne, ja, LA-Model- Setting ist oder die, ja, also das sehr künstliche und wo dann halt diese ganz krassen Bilder entstehen. Also das ist ja das erste halt die Party. Ich würde behaupten, wenn ich mich recht erinnere, danach kommt wahrscheinlich schon das Fotoshooting, das ja auch einfach wieder krass aussieht mit diesem riesigen weißen Hintergrund und wie die Kamera dann quasi ins Weiße geht und man sieht einfach nur noch, das sieht halt auf einmal aus, wie als ob sie da irgendwie vorher vom Greenscreen jetzt irgendwie in so komplett weißes Licht. Ja. Genau, stimmt. Das ist auch wieder einfach krass und dann mit der goldenen Farbe und ja, also das ist selbst wenn, ich sag mal, wenn jemand einfach nur ein Faible für so einen überstilisierten Artstyle hat, aber eigentlich so mit dem ganzen bedeutungsschwangeren Metaphergedöns, das da drin noch stattfindet, das nicht negativ gemeint, nichts anfangen kann, würde ich den trotzdem schon allein empfehlen, nur wegen der visuellen Qualität.
Ich kann es auch wirklich nur betonen, ich habe den ja im Kino gesehen und das war wow, das war einfach der Wahnsinn, muss ich sagen. Also gerade auch dann noch mit der Kino-Soundanlage und sowas, das war einfach nur krass. Mhm. Kurz, du hast schon angesprochen, das Shooting mit Jack. Kurz davor, weil deswegen habe ich eben Matrix auch gesagt, als Anlehnung, lernen wir ja dann quasi erst Hank kennen, so ein bisschen, also die Figur von Keanu Reeves in dem Hotel, weil sich tatsächlich ein ungebetener Gast in Jessys Zimmer eingeschlichen hat, der so ein bisschen alles durcheinander gebracht hat. Da dürften viele Zuschauer dann durchaus auch schon ausgestiegen sein bei dem Film, weil dann auf einmal ein Puma in dem Hotelzimmer von Jesse ist. Und der Puma ist letztendlich nur eine Metapher, die letztendlich auch fortlaufend dann beim Shooting mit Jack, aber insbesondere dann später, als es bei diesem Casting dieses einen Designers, die ist ja dann, das machen wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer, die ist ja dann später auch wieder eine Szene nach dem Shooting mit Jack, ist sie doch bei diesem Casting mit diesem berühmten Modedesign und sowas. Und auch dieser Puma und auch Hank, alle Figuren sind halt alle sofort hin und weg und regelrecht baff bei der Schönheit von Jesse. Also es ist wirklich so, dass sie alles um sich herum anzieht. Überall, wo sie ist, egal wo sie ist, alle Leute sind sofort, wow, krass, und sind sofort von ihr vereinnahmt. Und das ist halt so extrem, dass es halt sogar wilde Tiere wie ein Puma anlockt. Das ist halt nur einfach als Metapher nochmal verstärken soll, sozusagen.
Man muss aber der Fairness halber erwähnen, dass tatsächlich, ich habe da nämlich auch, ich dachte erstmal, okay, alles klar, offensichtliche Metapher so. Sie hat ja auch das Fenster aufgelassen, dann kommt das wilde Tier rein und im Endeffekt muss sie dafür bezahlen. Aber tatsächlich ist es wohl echt so, dass auch so in den Städten dort oder in Pasadena, in Los Angeles, das kann durchaus mal vorkommen, dass sich da so ein Tier irgendwie auch mal in der Stadt verirrt. Und das ist gar nicht so super unrealistisch. Ich dachte am Anfang auch so, okay, nein, aber es soll vorkommen.
Auf jeden Fall, unabhängig von der Metapher oder nicht, auf jeden Fall ist der Puma nur von ihr angezogen gewesen.
Ja, also eine Metapher ist es trotzdem, das ist klar. Also das ist jetzt, da hat er sich nicht gedacht, das wäre doch witzig jetzt einfach mal so. Nein. Nur weil es halt, ich glaube halt, auch viele hat das auf mich ja auch zuerst komplett weit hergeholt gewirkt, ne? Weil, hätte es ja sonst was machen können, aber hätte das ja auch irgendwie ein bisschen, weil wenn es halt nur eine unrealistische Metapher wäre, dann wäre es ja gar nicht mehr subtil, da hätte man das dann irgendwie anders lösen können, aber dadurch, ich finde das eigentlich ganz nett, dass es nicht absolut abwegig ist, dass so etwas in dieser Gegend da in den USA passieren kann, eigentlich noch besser.
Ja, dann, du hattest es eben angesprochen, das Shooting mit Jack, Highlight auf jeden Fall ist dort wieder auf jeden Fall die audiovisuelle Gestaltung, erst mit diesem sehr hellen, mit diesem sehr weißen Background dort und du hast halt das, was ich eingangs erwähnt habe, diese strange Situation, dass der Fotograf dort erstmal alle Leute rausschickt, als er Jesse sieht und auch Ruby rausschickt und er dann quasi alleine mit Jesse ist, und man muss sich halt immer noch vor Augen halten, dass Jesse halt wirklich ein 16 Jahre altes Mädchen, unerfahrenes, naives Mädchen ist. Und er dann einfach zu ihr sagt, ja, zieh dich aus. Und dann ist sie auf Unterwäsche und er meinte, ja, und weiter. Oder gibt's ein Problem? Und du erst so denkst, oh krass, was wird das jetzt und so weiter? Und der Zuschauer weiß halt so gar nicht, was er erwarten soll. Und letztendlich ist das Resultat einfach nur, dass er vorhat, Jesse ganz im James Bond Goldfinger-Style mit goldener Farbe zu bemalen. Und das ist einfach cool, irgendwie diese Szene. Ich fand's so krass, weil das ist dann halt auch so eine Art Professionalität, die er dann eigentlich einfach am Ende zeigt. Es geht nämlich darum, sie irgendwie nackt zu sehen oder sowas, sondern er bemalt sie einfach Gold. Und ich fand das irgendwie ganz charmant, wie er das so gemacht hat, wie er dann noch diese letzte Bewegung an ihrem Kinn, wo er dann der so seine Hand so hochflackert, so dass so einfach so die Farbe so, weißt du, wie ich meine?
Aber ja, so. Ich weiß, das ist krass, ja. Ich meine, ich finde, ein prätentiöses Arschloch ist er trotzdem.
Aber, ja, absolut. Also man sagt natürlich trotzdem kein 16-jähriges Mädchen, ja, hier, zieh dich mal aus, so.
Ja, also man könnte es vielleicht anders versuchen. Ja. Also er geht ja, wir müssen ja auch dazu noch mal erwähnen, das ist ja offensichtlich halt von ihr gefaked. Also sie behauptet, sie ist 19. Also jetzt nicht jeder, der da irgendwie mit ihr arbeitet, macht sich bewusst illegal direkt. Auch wenn es bestimmt die meisten eigentlich sich denken müssten, aber ja. Genau.
Also das wird definitiv auch in echt so sein. Dann das von mir angesprochene Casting, was so ein bisschen, ja, so ist es schon, ja, es ist doch, es ist der Wendepunkt ein bisschen in der Geschichte. Also das Casting, da sind viele, viele Models da und auch die, war das Gigi oder war das jetzt wieder die andere?
Sarah.
Sarah, genau, ist auch da und Sarah rechnet sich große Chancen aus und wird dann so ein bisschen, ja, missachtet von dem tollen Designer, der da sitzt, aber dann auf einmal ist Jesse da und stellt sich vor und hat sofort von allen Leuten, die da sind, sofort diese komplette Aufmerksamkeit. Entschuldigung, quasi so wie immer, so wie in allen anderen Szenen auch. Sie ist halt sofort der Szenencatcher. Jetzt nicht nur für den Zuschauer, sondern auch für diese, quasi für das Szenario dort. Jeder Mensch ist halt sofort angezogen von Jesse und das ist halt auch das Motiv so ein bisschen des Films. Und Jesse kriegt am Ende dann auch den Auftrag und was dazu führt, dass Sarah ausrastet auf Klo dort hatte sie einen Spiegel eingeworfen, ja, einen Spiegel war das.
Genau.
Genau, und der dann auch zersplittert und sie führen dann auch einen Dialog und Jesse versucht, Sarah so ein bisschen zu beruhigen und so weiter und Sarah klärt dann so ein bisschen auf über die Wirkung Jessys und sagt dann auch so, ja, das ist wie, wenn du den Raum betrittst, das ist so, als wenn im Winter plötzlich einfach nach Wochen mal wieder die Sonne scheint sozusagen und dann schneidet
sagt sie. Ja auch sie.
Ja.
Sie sagte, glaube ich, auch schon, sie fühlt sich wie ein Geist, Sarah. Also so dieses so, sie ist quasi, in ihr ist nichts mehr drin, sie ist halt nur noch die Hülle und sie muss irgendwie wieder das sagt sie nicht, aber naja, das, was du jetzt gerade sagen wolltest, dass Jesse sich dann ja genau schneidet an einer dieser Glasscherben und Sarah quasi unter dem Vorwand, ihr da quasi die Wunde sauber zu machen, dann anfängt an ihrem Blut zu lecken und versucht sie mehr oder weniger wie ein Vampir ihr Blut aufzusaugen, unterstreicht das ja auch nochmal, also schon mal dieses erste Motiv, dass halt sie irgendwie versucht, das, was Jesse hat und was ihr ihrer Meinung nach fehlt mittlerweile, diese innere...
Ja, das Blut, kann man quasi sagen.
Genau, das in sich reinzubekommen. Also ist auch wieder nicht subtil, aber es ist halt ein krasser Moment, weil dann der Film schon wieder so einen Ausschlag hat, den du halt in dem Moment eigentlich nicht erwartest. Oder,
und natürlich auch so ein kleines Foreshadowing wieder schon auf dem weiteren Verlauf. Aber das ist halt der Moment, in dem Jesse dann bemerkt, so langsam aber sicher, weiß sie, wie begehrt sie ist. Und ab diesem Zeitpunkt verhält sie sich dann auch so, ne?
Ja.
Also noch nicht ganz, vielleicht noch nicht ganz. Es kommt ja jetzt noch diese Fashion-Show dann, die ja dann wirklich so...
die finale Metamorphose ist.
Genau, dieser auch Symbolismus ohne Ende ist halt wieder alles voller Dreiecke und ist fantastisch gefilmt, wie dieser Raum komplett verdunkelt ist und nur dieses neonblaue Licht ist und Jesse mit diesem fantastischen Kleid aus diesem blauen Dreieck heraus auf den Laufsteg steigt und das ist eine wahnsinnig gute Szene, auch wieder mit der Musik dazu und das ist auch toll gefilmt, weil auch da, das ist wieder zeitgleich so ein bisschen Budgetsparerei, könnte man meinen, weil du siehst halt irgendwie keine Leute, die sich diese Show angucken oder so, weil halt es wiederum stilistisch so gemacht ist, dass wirklich nur Jesse zu sehen ist, dieses neonblaue Licht und sonst alles rabenschwarz ist. Das spart zum einen Geld und sieht natürlich fantastisch aus, ne?
Ja, das ist krass. Und dann dieser Symbolismus mit den Dreiecken. Du siehst auch immer sehr, also die Metaphose wird sehr eindeutig, weil jetzt auch so ein bisschen der Narzissmus von Jesse so quasi blüht und gedeiht. Und sie küsst ja auch, glaube ich, immer wieder mal so, macht immer diese ja, diesen Luftkuss oder so.
Ja.
Und hat jetzt auch auf einmal halt weg von dieser unschuldigen Kinderausstrahlung jetzt mehr zu dieser, naja, Badass nicht, aber jetzt mehr so dieses, ich bin jetzt mehr oder weniger angekommen und habe ein neues Selbstbewusstsein entwickelt, wie fragil das jetzt auch ist, dahingestellt, aber sie wirkt jetzt auf einmal sicher und so ein bisschen gesettelt, erstmal.
Ja, und sie sieht auch einfach ganz anders aus ab diesem Moment. Mhm. Es gibt ja dann diese Szene, in der sie mit zusammen mit Dian in diesen einen Gaststätte oder was es ist, da reingeht und genau. Dort der Modedesigner sitzt mit Sarah und mit Gigi und sie sich dann auf einmal komplett anders verhält und ihm gegenüber total abweisend ist. Und sie sieht auf einmal, sie hat halt so komplett das Kindliche verloren in ihrem Gesicht und sieht auf einmal so erwachsen aus, so urplötzlich und verhält sich, wie du schon sagst, so narzisstisch und weiß jetzt ganz genau auch, was sie tun muss oder wie sie sich bewegen muss, was sie sagen muss. Sie hat das auf einmal natürlich auch komplett verstanden dann. Ne? Also sie hat jetzt gemerkt, okay, ich bin jetzt hier der neue Star im Modehimmel. Ne? Und das lässt sie raushängen, ja.
Und da trennen sich dann ja auch schon die Wege der beiden, also von Dean, genau, und Jessie, weil sie ist dann jetzt halt quasi da angekommen und bei ihm ist das wohl dieses, ja, er geht halt den Weg nicht mit, ne? Also die haben ja dann noch diese Diskussion darüber, äußere Schönheit, innere Schönheit, was ist wichtiger, und Artificial Beauty, also dass dann ja die Gigi, die auch dort ist, versucht hat, quasi das Maß Schönheit, das Jessie hat, durch diese OPs zu erreichen.
Wie krass, ich muss kurz einwerfen, wie krass auch dieser Moment ist, in dem der Modedesigner so das so veranschaulicht und Dean das erklären will und so meint, ja, guck dir mal die an. Das ist, wie findest du sie? Und er sagt so, ja, ist ganz okay, weil er wahrscheinlich ihr weder vom Kopf stoßen will, noch ihr sagen will, dass er auf dieses Künstliche nicht steht. Und der Designer dann auch so sagt, ja, genau, das ist okay. Und jetzt guck dir mal Jessie an, ihre Natürlichkeit und sowas alles. Und das ist auch so, ich fand es einfach so krass, wie er gesagt hat, ja, guck dir die an, das ist okay. So, weißt du, so.
Ja, ich fand dann auch noch den Satz von ihm sehr interessant, also einmal das, ja. Und er sagt dann so, ja, du sagst zwar irgendwie jetzt, dir ist das nicht so wichtig, du achtest auf die innere Schönheit, aber dann meinte er halt, wenn Jessie nicht so aussehen würde, wie sie aussieht, würdest du jetzt hier wahrscheinlich nicht mit ihr sitzen.
Ja.
Und er verneint es, glaube ich, ja nicht so richtig, aber er ist auf jeden Fall in dem Moment dann halt so und sagt dann, nö, also da stecke ich aus und das höre ich mir nicht an und dem stimme ich jetzt auch nicht zu. So, also weil er sich das entweder nicht eingestehen will, dass es vielleicht was Wahres dran ist, oder weil er es halt einfach komplett verneint und sagt so, nö, das ist mir dann jetzt ab dem Punkt doch zu oberflächlich. Und ab dem Punkt, ich weiß, er kommt ja später noch einmal kurz vor, aber auch nicht mehr großartig relevant, verlässt er dann ja auch mehr oder weniger das Geschehen.
Ja so und wenn sich halt so diese erste Filmhälfte so eher, ja, also wenn die sich so ein bisschen in Schönheit ertränkt also das ist jetzt gar nicht kritisch gemeint oder sowas, aber wo uns halt noch so diese schönen Seiten gezeigt werden, also nicht die schönen Seiten, sondern für den Zuschauer jetzt visuell schöne Sachen gezeigt werden und eigentlich im Prinzip wir so ein bisschen, ja, also ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass es das jetzt so die Rocky-Geschichte nur für Models ist, aber man könnte es zu diesem Zeitpunkt zumindest vermuten, dass es quasi der Aufstieg von Jessie in den Modehimmel ist und so weiter. Aber in der zweiten Hälfte, beziehungsweise eher Richtung letztes Drittel, offeriert uns Reffen dann mal wieder seine blutige Ader und auch seine fiese Ader, indem er uns dann präsentiert, dass seine Figuren eben nicht so sind, wie wir uns es gedacht haben. Also der Schlussakkord, der hat es hier wirklich richtig in sich. Und ja, ich sag mal so, bringt so einige Überraschungen mit sich, angefangen mit der Figur von Ruby, die ja, ich weiß gar nicht, wessen Anwesen war das nochmal? Sie hütet das Anwesen, ne, in dem sie da ist, ne? Das
ja, da ich glaube, der wird reichen erwähnt. Leuten
oder sowas, ne? Ja.
Ja.
Sie will quasi eine, ja, sie möchte Jessie verführen zu einer sexuellen Handlung. Es klingt immer so lustig, wenn ich sowas sage.
Es klingt sehr wie ein Bericht, den die Polizei aufgenommen hat.
Sie möchte eine sexuelle Handlung initiieren und genau. Jessie weist sie aber ab und sagt ja auch, dass sie noch Jungfrau ist und das nicht möchte und so weiter. Und dann sehen wir, was Ruby eigentlich sonst so treibt, nämlich in ihrem zweiten Job. Sie ist nicht nur Make-up-Artistin, sondern ja, also was heißt, sie ist Make-up-Artistin dort. Sie ist aber gleichzeitig auch, ich sag mal, die Make-up-Artistin in einem Bestattungsinstitut, wo sie halt, in dem sie halt die Leichen schminkt und wieder gut aussehen lässt für die Beerdigung etc. Und nun ja, sie hat dort dann ein auch wieder, sie initiiert dort nekrophile sexuelle Handlung mit einer nackten weiblichen Leiche. Und da denkt man auch so, ah, Ruby, nett.
So. Dazu gibt es ganz interessantes Trivia. Der Film wurde ja von dieser Szene abgesehen chronologisch gedreht.
Ja.
Und nur mit dieser Szene mussten sie anfangen, weil sie an die Location sonst später nicht mehr rangekommen wären. Und laut Reffen ist das wohl auch die einzige Szene, die dann in dem Sinne quasi am Set vom Drehbuch im Nachhinein abgewichen ist, weil sie eigentlich, am Anfang wollte er nur, dass sie halt so ein bisschen zärtlich mit der Leiche ein bisschen sich, ne, so ein bisschen an ihr vergeht und ihr mal in den Mund, da hatte ich die Idee, dass ihr in den Mund spucken kann und dann das quasi diese Eskalationsstufe zu der sexuellen Handlung, die sie initiiert hat, wie du es so schön gesagt hast, an dieser Leiche ist dann quasi dort erst mehr oder weniger spontan entstanden und Reffen hat auch nochmal gesagt, dass er da in dem Moment quasi für sich entdeckt hat, wer halt dann jetzt wirklich der eigentliche Villain, also der eigentliche Gegner in diesem Film ist, dass das halt hier nochmal so ein bisschen krasser herausgestellt wird.
Ja.
Sorry, wenn ich dich schon wieder unterbreche.
Nee, mach.
Wir hatten, glaube ich, noch, weil das wäre nämlich dann auch mehr oder weniger der letzte maßgebliche Einfluss von Hank, Keanu Reeves an der Stelle gewesen, der Albtraum, den sie hatte.
Ach so, ja.
Sie ist dann hier nämlich nach dieser Modeschau zurück in ihr Motel gegangen und hat dann dort einen Albtraum, was man dann später erfährt, nachdem abgebrochen ist, wie Hank ihr Zimmer betritt des Nächtens und dann mit einem Messer quasi in ihren Mund eindringt, wobei sie aufwacht und er dann halt immer wieder ihr sagt, mach den Mund weiter auf, mach ihn weiter auf und ihr das Messer immer wieder tiefer in den Mund stößt, was ich unfassbar unangenehm fand, mir das anzugucken.
Ja, weil das hat ist, natürlich das auch diesen, natürlich den sexuellen Unterton mit dem Phallus-Symbol quasi. Aber
genau,
gleichzeitig auch Gewalteinwirkung.
Genau, hat dann, habe ich auch nochmal gelesen von Reffen, hat auch gesagt, so dass es halt dann, dieser Albtraum versinnbildlicht ihre Angst vor der, vor der Penetration, weil sie halt auch dann, weil Schönheit ja in dem Kontext auch mal so ein bisschen mit Unbeflecktheit und so weiter einhergeht, ja. Genau. Und
das dann krass
dieser.
Ist, ja, erzähl weiter.
Achso.
Nee, erzähl du weiter.
Okay, ich wollte das dann nur noch kurz einbringen und dann dieser Traum bricht ab. Dann nochmal der Story halber, dann erfährt sie, wie, beziehungsweise bekommt sie mit, wie aber jemand in einen Raum weiter eingebrochen ist.
Versucht jemand tatsächlich just, also sie wacht ja auf, weil jemand wirklich in ihr Zimmer eindringen will.
Ja, du hast recht. Genau, und das weiß sie zu verhindern, weil sie dann noch das andere Schloss abschließt und daraufhin entscheidet sich der, es wird nicht hundertprozentig klar, ob es Hank ist, sonst korrigiere mich gerne, aber ich bin der Meinung, das sieht man dann jetzt nicht mehr, man könnte es aber vermuten.
Ist unklar, aber die Vermutung liegt nahe.
Genau, wie er dann halt ins Nachbarzimmer einbricht und dann sich dort an der Frau, die halt dort wohnt, vergeht, das hört sie und daraufhin ruft sie dann Ruby an und genau, da geht das dann da weiter, wo wir
eben waren. Für mich übrigens tatsächlich die schwächste Szene des Films, weil ich sehe jetzt keinen tieferen Sinn in dieser Szene, außer halt diese Metapher, die du gerade beschrieben hast, über die sich Reffen selbst auch geäußert hat, aber ansonsten macht diese Szene halt eigentlich überhaupt keinen Sinn.
Ja, also man, ich sehe das auch, wie man das dem Film durchaus oder auch Reffen halt dann natürlich auch schon als Kritikpunkt vorwerfen kann, dass er da halt dann.
Also ich sag's mal so, das ist der Moment, wo ich ausnahmsweise mal sagen würde, das ist wirklich plakativ.
Das ist es definitiv. Das war dann gar nicht mehr subtil, ja.
Ja, dann kommt es zu einem Moment, in dem Jesse immer noch in diesem Anwesen ist und auf diesem, ja, am Rande dieses Swimmingpools steht. Und das ist auch wieder ein sehr, sehr bedeutungsschwangerer Moment, weil man sich zumindest vorstellen könnte, dass sie in dem Moment, also sie hat ja vorhin gerade ihren Höhepunkt quasi schon erreicht, als sie dort auf dem Laufsteg der große Star war und alle Blicke, auch wenn wir sie nicht gesehen haben, auf ihre Schönheit gerichtet waren und sie sich so ein bisschen befreit hat und ihre Stärke gezeigt hat und jetzt weiß, was sie für einen Wert hat und was ihr für eine Zukunft bevorsteht. Und dann steht sie aber plötzlich vor diesem leeren Swimmingpool und realisiert scheinbar so ein bisschen, dass dieses Versprechen auch einfach leer sein könnte und dass das eigentlich jeder versucht, sie nur auszunutzen oder irgendwie nur irgendwas, ja, mit ihr oder bei ihr zu sein, aber nicht, weil sie so ein toller Mensch ist, sondern einfach nur, um sich in ihrem Glanz ein bisschen zu sonnen und dass sie ja irgendwie dass es immer so sein wird, wenn sie diese Karriere fortsetzt, dass ihr Leben in dieser Industrie, in dieser Modeindustrie sich nicht ändern wird in dem Fall. Und dann kommt es halt zu dem großen Gewaltausbruch, denn plötzlich sind Gigi und Sarah wieder da.
Genau. Ja, Ruby ist ja dann auch mittlerweile dann, ich glaube, Ist sie im Pool? Nee, doch, ich glaube, sie ist in den Pool reingegangen oder steht davor, ich weiß es nicht ganz genau, auf jeden Fall haben sie ja diesen kurzen Dialog. Dann geht Jesse wieder ins Haus und trifft dort auf die anderen beiden und dann wird ganz schnell klar, fast schon, ja, lustig eigentlich nicht, aber fast schon slapstickartig, ach, wie auch immer, auf jeden Fall wird sie sehr, plötzlich bekommt sie einfach von, ich glaube, Sarah halt einfach so einen rechten Haken ins Gesicht und dann geht die Verfolgungsjagd los. Das war ein bisschen auch ein netter Schockmoment. Und ja, Ende vom Lied ist, dass sie dann in den Pool gestoßen wird, in den leeren. Nun doch, und ja.
Und fies ihr Bein bricht.
Ja. Und das war's mit Jesse.
Ja, dann wird sie noch mit Messern traktiert, ziemlich heftig. Mhm. Und dann wird's halt richtig abstrus, dann siehst du halt Ruby, wie sie in der Badewanne liegt, voll mit Jessys Blut und Sarah und Gigi, die halt in fast schon, ja, man weiß gar nicht, es ist schon fast grenzwertig zwischen Ekel und Erotik, wie sich Sarah und Gigi dann quasi gegenseitig Jessys Blut in der Dusche abwaschen. Also man muss schon sagen, es ist schon sehr, sehr zwiegespalten, dieser Moment. Also es hat natürlich so einen Hauch von Erotik, aber gleichzeitig ist es halt auch irgendwie widerwärtig.
Ja, der Akt ist widerwärtig, aber diese Stilisierung die und natürlich die Inszenierung auch macht es dann halt irgendwie schon irgendwie erotisch.
Ja.
Kann ich auch, ja, würde ich dir zustimmen.
Und passenderweise wird denn Rubys Nekrophilie dann auch, Nekrophilie auch wieder gezeigt, als denn Ruby quasi im schon ausgehobenen Grab für Jessys Leichnam sich suhlt dort auch wieder drin und dann gibt es auch noch später, liegt, ich weiß gar nicht mehr, ja, Ruby liegt doch dann quasi auch noch einmal auf dem Boden und
menstruiert
und ja, es ist also ganz abstrus, was da passiert und ich verstehe da auch einige Leute, die dann wirklich auch überfordert sind mit derartigen Szenen, weil sie halt auch wirklich so wie aus dem Nichts auf einen eingeprügelt werden dann aber halt nicht mit so einer Verurteilung, wie man es vielleicht bei vielen anderen Regisseuren erwarten könnte, sondern Reffen inszeniert das halt groß. Ne? Er inszeniert das nicht, dass es böse oder brutal oder, also schon brutal, aber nicht, dass es hässlich ist oder sowas, sondern das ist immer halt das, was wir eben schon gesagt haben, wie diese Blutdusche dort, dass es immer noch wahnsinnig gut aussieht und du als Zuschauer denkst, Mann, das sieht eigentlich gut aus, obwohl da einfach nur Blut aus einer Vagina rausfließt sozusagen und das ist halt krass und das ist so eine Sache, die muss man Reffen einfach hoch anrechnen. Ne?
Ja. Ja, das stimmt, aber natürlich, genau wie du gesagt hast, zeitgleich halt, ja, man könnte fast sagen, das, was, das Reffen sich quasi derselben Kritik aussetzt, muss und zum gewissen Teil vielleicht, wenn jetzt die Kritiker da quasi nicht drauf eingehen möchten, dass da ja durchaus ein bisschen tiefere Bedeutung drin versteckt ist, auch vielleicht gar nicht zu wenig, dass das auch natürlich auch sein Film so ein bisschen Schönheit über, Substance, Style over Substance ist, finde ich nicht, aber, ich kann nachvollziehen, dass das einige dann doch so sehen.
Ja, weil das Problem ist halt, dass sich Reffen generell auch nicht positioniert. Ne? Das ist halt das Schöne bei ihm, dass sich irgendwann halt die Figuren äußern, du hast es vorhin auch schon gesagt, dass die auch mal dafür reden, über die wahre Schönheit und die kommt ja aus dem Inneren und halt viele andere Regisseure hätten halt solche Aussagen und auch solche Momente auch halt für eine klare Positionierung gesorgt oder irgendwie so einen Wendepunkt reingebracht, ja, stimmt, es ist richtig. Es geht um die inneren Werte und Jesse wird eines Besseren belehrt und fährt dann doch mit Dean zusammen in den Abendhimmel oder was auch immer. Aber Reffen hat überhaupt keinen Bock auf so eine Liebesgeschichte und auf so eine Wendepunkte und er zieht es halt immer weiter ins Bösere rein. Und
ich weiß auch gar nicht, ob er das so überhaupt sieht. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass eine Positionierung da vielleicht recht ernüchternd
wäre. Nee. Also ich hab tatsächlich noch ein Interview mit ihm gelesen. Es ist schon so, dass er das auch kritisiert, aber gleichzeitig auch faszinierend findet. Also er hat eine Faszination dafür, aber er findet es natürlich generell nicht gut. So, also auf jeden Fall. Okay. Aber das ist halt aber auch so schön realistisch dann, weil klar, ich meine, wie viele Kampagnen gab es schon und es gab immer so gerade, ich meine, ich bin ja nun auch schon über 30 Jahre alt und habe auch alles mitbekommen von Naomi Campbell und Cindy Crawford, Claudia Schiffer und so weiter. Und es gab immer wieder Jahre, wo Leute gesagt haben, oh, das kann nicht sein und die sind doch alle ausgehagert und die sind magersüchtig und weiß ich nicht was alles. Und dann wird wieder gesagt, ja, wir müssen jetzt mehr Curvy-Models bringen und sowas. Und das wiederholt sich halt auch alles wieder. Aber letztlich ist es die Modebranche und auch die Werbebranche macht das halt seit Jahrzehnten so und das wird dann doch irgendwann ignoriert, weggeschickt und es wird weitergemacht, wie es auch vorher war. Ne?
Ja. Ja, stimmt. Ja. Ja, okay, aber das ist ja schön, dass er es so sieht. Ich habe nur noch was, also er meinte irgendwann mal so innerhalb, als er so ein bisschen seine Inspiration dazu beschrieben hat, dass er sich wohl mal irgendwann gedacht hat, er meinte dann irgendwie so, er wurde halt leider nicht mit Schönheit geboren, aber seine Frau schon. Er hat ja auch ihr dann später den Film gewidmet.
Ja.
Und er hat sich halt lange gefragt, wie es wohl wäre, wenn er mit Schönheit geboren worden wäre. Was ich auch, ja, merkt man auch schon wieder, dass er auf jeden Fall auch, also ich glaube, Reffen ist auch generell eine interessanter Mensch, also beziehungsweise interessant im Sinne von, ich glaube, da ist auch einiges nicht, ich will das nicht bewerten, aber ich glaube, der tickt ein bisschen anders.
Ja, auf jeden Fall. Ich kann dir nur empfehlen, kann ich dir auch irgendwann mal ausleihen oder sowas in der Only God Forgives, in dem Mediabook, da ist auch eine ganze Disc, eine Dokumentation, NWA drin, also die sich nur mit seinem Leben beschäftigt. Natürlich auch wieder unterlegt mit Cliff Martinez Musik. aber das ist auch tatsächlich sehr empfehlenswert. Aber wir sind ja noch nicht ganz am Ende des Films, also es kommt ja der, sag ich mal, der Publikumsspaltermoment, der kommt ja tatsächlich eigentlich noch. Es ist dann der nächste Tag und Sarah fährt mit Gigi zusammen zum Fotoshooting von Jack mit einem anderen Model. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, Annie hieß sie, glaube ich, oder so. Und plötzlich ist Jack so fasziniert davon, Sarah zu sehen, die ja eigentlich schon ausgebootet war. Und ist von ihrer Schönheit begeistert und feuert quasi Annie sofort und ist jetzt plötzlich wieder auf der Gunst von Sarah und Gigi, die ja frisch gebadet und frisch betrunken von der Schönheit von Jessys Blut sind quasi, also sind quasi in den Jungbrunnen wieder gefallen. Und aber es kommt dann doch irgendwie ganz anders. Der Zuschauer denkt schon wieder, okay, ja, eigentlich will ich jetzt irgendwie kein Happy End für diese Figuren haben, aber darauf läuft es irgendwie dann doch hinaus. Aber plötzlich fühlt sich Gigi irgendwie nicht wohl und haut ab und Sarah beobachtet den Gigi, wie sie sich übergibt und den Augapfel von Jesse ausspuckt und dann auch so wieder ganz metaphorisch so sagt, so ich muss das aus mir rauskriegen und dann ersticht sie sich selbst mit einer Schere quasi mehrfach. Und Sarah muss dann sehen, wie Gigi stirbt und das Abstruse, was dann passiert, regelrecht absurd und es ist auch ein Moment, da weiß man wirklich nicht mehr, soll ich jetzt lachen oder was soll ich jetzt eigentlich machen, als sie dann einfach den Augapfel in den Mund nimmt und runterschluckt und zurück zum Fotoshooting geht. Abspann.
Genau.
Und Abspann, Musik von der wundervollen Sia, der mittlerweile sehr berühmten Popsängerin, die ja eigentlich auch perfekt zu Reffen passt, da die ja auch eine sehr komplizierte Persönlichkeit ist und er auch ein großer Fan ist. Aber das ist dann so, endet dann halt dieser Film. Und das könnte man abstruser und absurder gar nicht lösen.
Ja, das stimmt. Da auch dann nochmal die Klammer, ne? Einmal auf der Todseite und auch das Auge mit Sicherheit irgendwie auch noch ein Aspekt, der da wichtig ist.
Das ist dann schon fast, da merkt man dann halt auch irgendwie dann doch diese ganzen Inspirationen über die Lauflänge des Films. Du hast halt gerade diese Optik, die total Argento-like ist. Du hast diese Art des Erzählens oder dieses Bedeutungsschwangere von einem David Lynch drin und du hast dann jetzt auch zum Ende hin diesen Body-Horror von David Cronenberg drin, also diese ganzen Inspirationsquellen für Argento, für Reffen, die werden dann natürlich auch sehr offensichtlich und da macht er ja auch kein Geheimnis draus, er huldigt ja diese Leute auch gewissermaßen.
Ja, genau. Ja, definitiv. Wollen wir noch einmal ganz kurz auf die Dreiecke eingehen, weil da ist mir noch eine Sache, die ich dann sehr interessant fand im Nachhinein, auch wieder quasi etwas, was dann Reffen selber nochmal erwähnt hat, dass er halt, man sieht ja visuell ist ja das Dreieck immer so das, prägende Motiv des Films. Und zeitgleich kann man aber auch in den Figuren Dreiecke sehen. Natürlich halt einmal offensichtlich in den drei Mädels, Ruby, Gigi und Sarah, die halt dann auch jeweils so, wie er es gesagt hat, einen Aspekt der Schönheit jeweils mehr oder weniger verkörpern sollen. Also Ruby für die innere Schönheit, Gigi für den Versuch, künstliche Schönheit zu erschaffen und Sarah einfach für die äußere Schönheit. Und finde ich clever tatsächlich und auch eigentlich, ich meine, wenn das schon dieses Motiv so wichtig ist, ich weiß nicht, ob das noch einen tieferen Sinn hat, ob das dann jetzt
irgendwie noch was... Das ist, glaube ich, so ein Punkt, der dann wirklich halt komplett offen für Interpretationen sind. Also da zu den Dreiecken an sich hat er sich dann, also klar, das, was du gesagt hast, aber nicht jetzt irgendwie, was er uns damit sagen will, letztendlich mit diesem Symbol des Dreiecks. Er nutzt es natürlich auch ungemein aus und arbeitet natürlich auch viel dafür, weil er auch so ein super Gespür hat für Architektur und Raum und Lichtstimmung und da baut er dann halt diese Dreiecke auch immer ein, das passt ja auch irgendwie so von der Symmetrie und von der Geometrie und so weiter. Da gibt es ja genügend Aspekte, aber das lässt er halt so ein bisschen offen. Ich habe tatsächlich jetzt keinen tieferen Sinn darin gesehen, außer dass es für mich einfach ein gelungenes Stilmittel ist, was er verwendet. Mhm. Aber inhaltlich ist mir das jetzt nicht, also ich habe auch ein paar Interpretationsversuche auf Reddit und so versucht zu lesen, aber da hat mir jetzt nicht so recht gefallen, wo ich sagen würde, ja, das könnte wirklich vielleicht Reffens Absicht gewesen sein. Also das ist dann wirklich, glaube ich, jedem überlassen.
Ja.
Die Elle Fanning, ihre Leistung, wie schätzt du sie ein?
Fand ich sehr großartig. Ja, ich finde es halt klasse, dass sie halt auch diese Metamorphose so auf der ersten, also quasi auf der hellen und dann später wie auf der dunklen Seite fabelhaft, ja, ausstrahlt einfach, ne? Du hast halt vorher dieses quasi so ein bisschen, dass die Alice, die so ins Loch gefallen ist und halt naiv, unschuldig, ängstlich und ja, auch einfach oft überfordert, das bekommt sie fabelhaft hin. Und dann auch die zwischenzeitlich sehr narzisstische, in Anführungszeichen selbstbewusste.
Ja, ich mag diesen Einsatz, den sie irgendwie so sagt, I don't want to be like them, they want to be like me oder sowas, sagt sie doch irgendwann nochmal. Das ist auch so. Und sie bringt das dann auch sehr überzeugend rüber. Also man muss wirklich sagen, dafür, dass sie halt zu Drehbeginn, war sie da 14 oder 16? Nee, 16 war sie beim Release des Films, glaube ich, ne? Aber bei Drehbeginn war sie sogar erst 14, glaube ich, wenn ich mich ganz irre.
98 geboren, sie haben 2013 gedreht. Ja, müsste hin so 14, vielleicht 15.
Ja, so in dem Dreh. Und da sie ist halt wirklich generell einfach wahnsinnig talentiert, was man halt ja auch schon früher gesehen hat in Filmen wie Super 8 und so und Somewhere. Und sie hat so ein enormes Potenzial und hier in dem Alter wirklich so überragend. Und das ist ja auch keine einfache Rolle, ne? Also, das ist ja wirklich auch, ne?
Halt schon alleine, weil es ja quasi zwei Stück. Rollen sind.
Ja, genau. Und das macht sie einfach fantastisch. Aber das haben wir eh schon gesagt. Also, da funktioniert tatsächlich der ganze Cast eigentlich. Ja, was mir auf jeden Fall, und das, ich muss es auch immer wieder betonen, weil es für mich halt auch die absolute Stärke ist, ist halt immer wieder, dass auch wirklich jede Szene, jedes Bild so komplett durchchoreografiert wirkt und das so einen perfekten Einklang von Bild und Ton. Und ich finde, das war halt, wie gesagt, schon in Drive gut, das war in, also was heißt gut, exzellent, und in Only God Forgives war es auch exzellent, aber hier ist wirklich jede Einstellung wie so ein Kunstwerk, so jetzt mal ohne Übertreibung, und dazu immer diese Kombination mit dem pulsierenden, ja, fast hypnotischen Soundtrack von Cliff Martinez und Gänsehaut, also ich muss sagen, also das ist immer, das habe ich so alle paar Jahre mal, wo, wenn mich so ein Film wirklich so auf dieser Ebene so richtig wegbuddert, sag ich mal. Also also wie gesagt, mein Lieblingsfilm ist ja auch kein Geheimnis, ja, Lost in Translation, da war es für mich auch so, dass jeder Moment, jede Szene ist einfach so ein perfektes Ergebnis aus Sound und Visualität ist, und hier ist es halt auch so. Das ist halt einer der wenigen Filme, die mich dann wirklich auf diese Ebene komplett weggeblasen haben, halt gerade besonders im Kino, und das ist wirklich,
ja,
bin sprachlos. Auch als ich den jetzt, also um es schon mal vorwegzunehmen, der Film hat mir jetzt noch ein ganzes Stück besser gefallen, als ich ihn jetzt noch ein zweites Mal gesehen habe und mit der Erwartung oder mit den richtigen Erwartungen, dass ich halt auch schon weiß, was passiert und mich so ein bisschen auf gewisse Elemente konzentrieren kann. Und der hat mir jetzt noch ein ganzes Stück besser gefallen.
Ja, ich fand auch, also ich habe selten bei einem Film, dass ich so sehr in diesen also, dass mich der Score halt so sehr mitnimmt, dass ich quasi schon so in diesem Musikmodus bin. Mhm. Es gibt ja dann aber auch halt immer diese Aspekte, die quasi schon immer wie ein kleines Musikvideo im Film sich anfühlen. Und die kann ich dann aber auch komplett genießen, weil das ist natürlich auch Geschmackssache. Das ist aber auch genau meine Art von, also, oder auch eine Musik, die ich sehr mag, diesen Stil.
Es ist halt so 80s Synthie-Pop, aber also auch so perfekt produziert, ne? Das ist halt auch so überproduziert. So ein bisschen so wie
Er hat das so ein bisschen, Cliff Martinez hat gesagt, so die Inspiration war auch ein bisschen von Kraftwerk halt, aber auch so durchaus in Richtung Goblin und so weiter. Du hast ja dann später, wird's ja auch mal so leicht angerockt, durchaus noch in diesem elektronischen Kontext. Er hat auch selber dann gesagt, Cliff Martinez, dass sie halt auch versucht haben, so diesen auch musikalisch diese Veränderung im Film darzustellen, dass er halt auch am Anfang, wie du auch gesagt hast, der Anfang ist so, alles ist sehr, in dieser sehr wunderschönen Welt, und er hat gesagt, und die zweite Hälfte ist sehr Texas Chainsaw Massacre tatsächlich, was ich einen ganz interessanten Vergleich fand. Und das merkst du halt auch da drin, und es ist, ja, funktioniert auf allen Ebenen, wird das, ist das perfekt durchchoreografiert, dieser Wandel.
Das, was ich auch gut finde, ist einfach, dass das Reffen auch sich nicht scheut davor. Also das, natürlich ist das jetzt die Geschichte von Neon Demon, ist jetzt nicht die Stärke des Films. Also sie ist interessant, ich finde sie auch spannend und sie hält dann bis zur letzten Sekunde auch bei der Stange sozusagen. Aber halt das Audiovisuelle ist halt schon das große Ding und natürlich auch diese provokanten Momente. Also mich hat das, also ich fand den Film auf jeden Fall als tiefgründiger, als ich damals erwartet habe, als ich den, also bevor ich ihn das erste Mal gesehen habe. Also der liefert halt schon viel. Also ich würde jetzt nicht, also ich würde schon sagen, rein auf erzählerische Ebene ist zum Beispiel ein vergleichbarer Film Black Swan auch, der, also dieser Vergleich kommt halt irgendwie schon automatisch auf so ein bisschen, aber Reffen haut dann halt noch was oben drauf. Also klar, also so was Charakterzeichnung und Tiefgründigkeit angeht, ist halt Black Swan vielleicht ein bisschen vorne, aber Reffen haut dann halt auch so knallharte Themen wie so Kannibalismus, Nekrophilie und sowas raus und es ist ihm egal, wie abstrakt oder wie fremd das dem Zuschauer jetzt sein mag und trotzdem packt er es irgendwie ein spannendes Geschehen. Wie gesagt, erzählerisch wird Reffen nie jetzt in der Oberliga sein. Also er schreibt ja größtenteils die Drehbücher ja auch selbst. Und das ist jetzt nicht die ganz große Kunst, die der hinlegt. Klammern wir jetzt mal wirklich die Bildgewalt aus, klammern wir den Soundtrack aus, nehmen wir vielleicht jetzt eine schlechtere Darstellerin als Elle Fanning, dann ist es vielleicht nicht so geil, der Film. Aber so nee. Das Gesamtergebnis ist halt, um was geht. Und es ist halt immer wieder, deswegen finde ich es immer so schön, dass wir uns da quasi unsere eigene Episode da selbst rezitieren können hier. Immer wieder das, was Dr. Markus Stiegelegger damals gesagt hat über Suspiria, mit dem performativen Kino, dass halt manchmal das einfach auch über das Audiovisuelle erzählt wird. Das muss nicht ausgesprochen werden in Dialogen, das muss nicht erwähnt werden. Manchmal reichen auch die Bilder aus und wenn sie fantastisch sind, um eine Geschichte zu erzählen. Und das ist halt hier auch wieder, und ich weiß es nicht, ob er den Film mag, aber ich gehe fest davon aus, dass es ein Film ist, den er liebt, weil das passt einfach perfekt dazu. Und da muss ich ihm einfach auch recht geben, ne?
Ja, stimmt. Das ist ja sehr schön gesagt. Das ist natürlich genau, wie du gesagt hast. Ja, die Geschichte ist halt, ist halt vielleicht auch nicht so wichtig. Also es ist vielleicht mehr, dass die Geschichte ist halt vielleicht selber nur ein, also der Plot ist nur ein Device, um quasi einfach das alles auszudrücken, was er über diese Welt und über Figuren wie Jesse, die quasi in diese Welt eindringen, sagen möchte. Und da ist es dann halt auch nicht so wichtig, dass die Geschichte jetzt einen klassischen Spannungsbogen verfolgt oder dass die da halt besonders geschickt und detailliert ausgearbeitet ist. Oder ja, deswegen passt das schon. Ich finde, das stört mich nicht. Ich kann es halt ein bisschen verstehen, dass das natürlich dann für viele nicht so gut, ja, dass das natürlich dann für die nichts ist, aber naja, daran misst sich ja nicht automatisch die Qualität eines Films.
Ja.
Ja.
Das runden wir das Paket ab. Also aus meiner Sicht ist es, wie gesagt, also hat mir jetzt noch mal besser gefallen als damals im Kino, was halt daran lag, dass ich jetzt wusste, was mich erwartet. Und ich finde, das ist ein Arthouse-Meisterwerk, audiovisuell atemberaubend, Score fantastisch, in der Kombination dann einfach nur perfekt. Super Besetzung, alles schon erwähnt, bis in die Nebenrollen gut besetzt. Und selbst die Nebenrollen, wie halt eben Jenna Malone, selbst die muss man noch hervorheben. Und ich muss sagen, obwohl es halt, wie gesagt, immer noch nicht die große Erzählkunst ist, jetzt rein auf Plot-Ebene, ist es erzählerisch Reffens bester Film bis jetzt. Und ja, also für mich geht das Konzept voll und ganz auf. Also ich kann nicht anders sagen. Also ich finde es immer schwierig, das über Filme zu sagen, die jetzt selbst tatsächlich noch nicht so alt sind. Ich meine, wir reden hier von einem Film, der vorletztes Jahr im Kino lief. Aber ich muss sagen, für mich ein Meisterwerk. Also jetzt nach Drive, das zweite, aus meiner subjektiven Perspektive. Wie gesagt, Ohne Gott vergisst fand ich auch gut, aber jetzt kein Meisterwerk. Aber Hut ab. Also ich kann dem Film tatsächlich hier wirklich mal die Höchstwertung vergeben. 5 von 5 Sternen von meiner Seite.
Oh, das ist auch sehr schön. Ich sehe ihn auch, finde auch, es ist ein audiovisuelles Meisterwerk definitiv. Also da ich wüsste nicht, was man da jetzt noch dran hätte verbessern können. Ja. Ich wüsste nicht, wie man das... Das ist halt wirklich einfach... Also ich bin sehr froh, dass ich den Film jetzt gesehen habe. Ich werde ihn garantiert noch öfter sehen. Nicht jedes Mal mit dieser... vielleicht nicht jedes Mal mit dieser Aufmerksamkeit, da jetzt unbedingt noch mehr Metaphern drin zu erkennen oder mir da immer so unfassbar viele Gedanken drüber zu machen, sondern vielleicht auch einfach nur mal um... dieses, wie du es ja eben nochmal schön zitiert hast, dieses performative Kino und auch diese audiovisuelle Qualität zu genießen. Ich habe dem jetzt 4,5 Sterne gegeben. Ich fühle das, also ich weiß, ich kann es auch schwer begründen. Ich habe immer noch so ein bisschen dieses, mein Gefühl ist nicht so ganz da, dass ich sagte, ist jetzt für mich auf einer gleichen Ebene wie andere Filme, die ich da subjektiv halt wirklich in meinem Geschmack nach da sehe. Aber ja, ich kann es nicht wirklich besser beschreiben, aber nichtsdestotrotz ein grandioser Film meiner Meinung nach und ja, sehr schön. Ich hoffe, dass die Karriere jetzt, die auch durchaus einige Tiefen schon erlebt hat von Niklas Winning-Refn, ich hoffe einfach mal, dass er weiterhin die Gelegenheit bekommt, seine Art von Kino, Schönheit und seine Art von Filme machen weiterhin so, ich sag mal, ja,
das Gute umzusetzen. Das Gute ist ja, er braucht ja nicht dieses riesige Budget dafür. Das ist das Schöne dran.
Genau.
Also er ist nicht darauf angewiesen, dass Hollywood ihm jetzt 50, 100 Millionen gibt, um so einen Film zu machen.
Und er hat doch, glaube ich, einfach mittlerweile das das Standing, dass halt er auch dann die Schauspieler bekommt, die wahrscheinlich dann, ja, schon so ein bisschen vielleicht wie bei Tarantino, auch fürs kleinere Geld, nehme ich mal an, ihm da trotzdem zur Verfügung stehen.
Ja, wunderbar. Supi, das soll es für heute gewesen sein. Episode 61 mit The Neon Demon, also absolute Empfehlung von uns. Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, solltet ihr es auf jeden Fall tun. Auch wenn euch irgendwas abgeschreckt habt, macht eure eigene Erfahrung mit dem Film. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. Egal, ob ihr den Film katastrophal findet oder auch sagt, der ist atemberaubend wunderbar. Man muss ihn auf jeden Fall gesehen haben. Das auf jeden Fall. Wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Chris und Pascal. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.